Zwei Dinge gehen in diesen Tagen zu Ende bzw. sind schon zu Ende gegangen. Das eine Fußball-Europameisterschaft, ein vierwöchiges Vergnügen, wobei man den Begriff Vergnügen im Zusammenhang mit uns Deutschen eher vorsichtig verwenden sollte. Und das andere eine lange Ära, nämlich die von Joachim Yogi Löw als Bundestrainer, der sage und schreibe 15 Jahre lang am Spielfeldrand stand. Aber wir leben in bewegten und in schnellen Zeiten. Das eine geht zu Ende, das andere steht schon wieder vor der Tür. Das ist Olympia in Tokio. Tja, und da kann man sich natürlich mit gutem Recht fragen, Sportveranstaltungen in Zeiten von Pandemien mit knallvollen Stadien, ist das überhaupt eine richtig gute Idee? Und was man sich, wenn es um Sport geht, in letzter Zeit auch immer wieder fragen musste, war, wie politisch ist denn der Sport? Wir alle kennen noch die Debatte um Regenbogenstadien beispielsweise in München und natürlich auch um die WM in Katar. Schwierige Zeiten also für Sportjournalisten, die inzwischen weitaus mehr machen sollen, können, müssen, als eben nur über den reinen Sport berichten. Aber müssen sie das überhaupt? Wie politisch ist der Sport und der Sportjournalismus? Und kann man Sportjournalisten nicht einfach ihre Arbeit tun lassen, ohne dass man aus allem gleich irgendwie Politik macht? Und wie hartnäckig, das als letzte rhetorische Frage, wie hartnäckig müssen Interviewer in Interviews eigentlich nachfassen? So, das waren jetzt eine ganze Menge komplexer Themen, rhetorische Fragen und wir haben einen Gast, der auf all das klare Antworten hat. Der Mann war bis zu dieser Saison eine der bekanntesten Fußballstimmen in ganz Deutschland. In Bayern kennt man ihn ohnehin. Karl-Heinz Kahrs, der ehemalige Fußballreporter des Bayerischen Rundfunks, letzte Woche schon bei uns zu Gast mit vielen großen Geschichten aus seiner Fußballzeit, spricht heute im zweiten Teil dieses Podcasts darüber, wie der Sportjournalismus aussehen sollte in einer idealen und guten Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, der Mann hat klare Ansichten. Und damit herzlich willkommen zu Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Gibt's wie immer auf allen guten und handelsüblichen Podcast-Plattformen und auf der Webseite der Stiftung hsse.de. Ich bin Christian Jakubertz, wünsche spannende und unterhaltsame 20 Minuten. Karl-Heinz Kahrs, die Kollegen der Bild-Zeitung haben dieser Tage einen Kommentar geschrieben, in dem sie sinngemäß meinten, es sei eine prima Idee oder es wäre eine prima Idee, wenn gemeinsam mit dem Bundestrainer Joachim Löw auch die Reporterin Katrin Müller-Hohenstein vom ZDF in Rente geschickt würde. Nicht als Sportstudio-Moderatorin, haben die ausdrücklich dazu gesagt, sondern als Field-Reporterin, wie das heute so schön heißt, als Interviewerin des Bundestrainers, des kommenden Bundestrainers dann, Hansi Flick. Begründet haben die Kollegen das mit ihrer Auffassung, dass Frau Müller-Hohenstein immer sehr zahm frage, dass sie nicht kritisch nachhake und dass sie kurz gesagt den Bundestrainer nicht mal auch ordentlich auseinandernimmt nach einem schlechten Spiel. Wie sehen Sie das? Ist es Aufgabe von Journalisten, Bundestrainer zu zerlegen? Oder ist es tatsächlich so, dass man sich ab und zu mal wünscht, dass so ein Field-Reporter oder überhaupt Sportjournalisten auch mal ein bisschen nachbohren und nicht einfach nur Antworten abfragen?
Also ich habe selbst Dutzende oder Hunderte Interviews geführt in Bundesliga-Stadien, unmittelbar nach dem Spiel. Flash-Interviews hat das geheißen bei uns. War früher auch ganz anders übrigens, ganz kurzer Schwenk. Ich denke an 95, da hat Bayern in Bremen gespielt, ja. Und dann hat ein Andi Herzog für Bremen 2 Tore geschossen. Die haben 3-0 gewonnen, die Bremer. Ich bin runtergegangen, habe in der Fankurve den Andi Herzog interviewt. Gibt's heute alles nicht mehr. Oder beim Löwenaufstieg in Meppen. Ich war in der Kabine, habe dort die Interviews geführt, nur damit man mal sieht, wie das heute läuft. Heute wird der Interviewpartner hingeschoben vom FC Bayern München. Du darfst gar keinen Spieler ansprechen. So haben sich die Zeiten geändert. Jetzt zu meiner lieben Kollegin Katrin Müller-Hohenstein, war ja früher auch bei auf Welle Bayern 1 zu hören. Also ich fühle mich bei ihr sehr gut aufgehoben. Auch bei ARD und bei ZDF mit den Kommentatoren und mit den Reportern, mit den Interviewern und auch, es ist nicht so leicht, dass du immer Vollgas gibst. Du musst dich erstmal reinfinden ins Interview. Ist bei mir auch immer schwierig gewesen, wenn die Bayern mal verloren haben und ich habe so ein Spiel kommentiert. Ja, da kannst du nicht gleich einen Lewandowski oder einen Robben oder Ribéry früher dann anpfeifen. Was war heute los? Du musst reinfinden ins Interview. Das macht die Katrin Müller-Hohenstein mit viel viel Gefühl. Ich bin da überhaupt nicht bei der Bild-Zeitung, muss ich wirklich sagen. Da muss ich eine Lanze brechen, auch für Claudia Neumann. Die wird auch immer wieder angefeindet, weil sie Spiele kommentiert. Ich finde die Frauen gut beim Fußball, habe auch Sabine Töpperwin geliebt, muss ich sagen, lange Jahre beim WDR. Die machen ihren Job, die machen den sehr, sehr gut. Also da bin ich überhaupt nicht bei der Bild-Zeitung.
Auf der anderen Seite, ich erinnere mich, als jetzt in dieser Saison die Bundesliga-Relegationsspiele waren zwischen Köln und wer war der Kiel, ne? Oder? Holstein-Kiel. Sehen Sie, das sind so viele Spiele, dass ich schon fast vergesse. Ja. Hatten die Kölner das erste Spiel ja verloren und dann, ich glaube, es war Jonas Hector, musste der also auch zum Field-Interview antreten und dann stellte der Reporter Fragen wie fühlt sich das jetzt an, wie sehr ist das Kopfsache, und Jonas Hector ist dann irgendwann mal ziemlich ungehalten geworden und hat vor laufender Kamera gesagt, ja, ich weiß, ihr Job ist es einfach blöde Fragen zu stellen, wie sollen sich das jetzt anfühlen? Und ich dachte mir dann irgendwie, welchen Sinn machen eigentlich diese Field-Interviews überhaupt? Ich meine, da kommt ein Spieler, der hat jetzt gerade 90 harte Minuten hinter sich, hat saublöd 1-0 verloren und dann fragst du ihn, wie fühlt sich das jetzt an? Was soll er sagen? Ich meine, da muss man ja an den berühmten Per Mertesacker mit seiner Eistonne denken und sagt, was wollen Sie überhaupt von mir? Ist es nicht ganz generell vielleicht so, dass man sagt, lass mal die Field-Interviews und frag die eine halbe Stunde später?
Ja, es ist so, dass du halt schon ein Gespür brauchst als Interviewreporter, egal ob jetzt Fernsehen oder Hörfunk. Ich habe da oft mit meinem Sohn darüber gesprochen, der auch Tennisprofi war, jetzt ist er Trainer auf der WTA-Tour, Profitrainer. Der hat immer zu mir gesagt, Heinz, nie bitte Privatfragen, nicht ins Private rein, das wollen die Profis nicht, das will keiner, und versuch langsam reinzukommen ins Interview, nicht gleich eine hinbrettern, an was hat's heute gelegen, ja, der ist fix und fertig nach 90 Minuten, was soll der sagen, an was hat's heute gelegen, das ist eine dumme Frage, und die stellen aber immer wieder Kollegen leider diese Frage.
Ja, komisch, ne?
Ja, ja. Langsam reinarbeiten ins Interview und dann kannst du ihm schon was entlocken, und wenn du was Kritisches hast, kannst du das später nachschicken, auch nochmal auf Katrin Müller-Hohenstein zu kommen, die kann die noch nicht zerlegen, den Jogi Löw nach dem Ungarn-Spiel, du musst dich reintasten erstmals ins Interview. Und das macht sie mit sehr viel Einfühlsamkeit, finde ich gut.
Ich finde ja gerade beim Sportjournalismus erleben wir inzwischen Debatten darum, wie politisch beispielsweise Sport sein darf. Also jetzt nicht nur, wie kritisch darfst du nachfragen, sondern auch, wie politisch ist der Sport. Also wir haben alle die Debatten um die Regenbogenfahnen in München mitbekommen, beziehungsweise um die Frage, ob das Stadion in Regenbogenfarben erleuchtet sein sollen. Wir kennen alle die Diskussion über die WM in Katar 2022. Wir haben jetzt aktuell wieder die Diskussion, ob es nicht ein völliger Unsinn ist, Olympische Spiele inmitten einer Pandemie abzuhalten, in der dann Menschen um die ganze Welt fliegen. Also man sieht, Sport hat ja immer mehr auch mit politischen, auch mit gesellschaftlichen Fragen zu tun. Wenn wir nochmal beim Fußball bleiben, eben auch sehen wir ja zum Beispiel Paris Saint-Germain oder Manchester City sind inzwischen von irgendwelchen Scheiß gesponserte Spielzeuge, und spätestens da kommt ja dann doch wieder die Politik ins Spiel. Auf der anderen Seite sagt beispielsweise die UEFA, nee, Sport und Politik haben nichts miteinander zu tun, das soll draußen bleiben. Kann man das als Sportjournalist überhaupt trennen, dass man wirklich, also angenommen, Sie hätten jetzt das Spiel gegen Ungarn kommentieren müssen, hätten Sie irgendetwas über die Debatte zu der Regenbogenbeleuchtung des Stadions gesagt, oder hätten Sie gesagt, nee, ich bin Fußballreporter und das, was da draußen passiert, interessiert mich nicht?
Ich hätte mich wohl aufs Spiel konzentriert, das ist richtig, aber eine bessere Werbung für dieses Regenbogenstadion hätte es ja gar nicht geben können nach dem Verbot der UEFA und den Reaktionen hier. Die haben ja eine mega Presse gehabt und auch in den elektronischen Medien. Besser hätte es gar nicht laufen können, sage ich mal, als hätte die UEFA gesagt, ja, okay, und dann macht er mal in München da euer Regenbogenstadion. So ist es ja viel, viel besser gelaufen. Also ich bin auch ganz beim Oberbürgermeister, bei Reiter von München, der da doch da ganz schön reingehaut hat auf die UEFA. Klar, man sollte es trennen, geht aber nicht, hat man schon bei Olympischen Spielen, was weiß ich, 1980 gesehen in Moskau, als der Boykott war oder andersrum. Also das ist halt immer und wird immer verbunden bleiben, und eine WM in Katar, größter Schwachsinn aller Zeiten für mich, da lege ich mich fest, aber ist halt so, the show must go on, und wer zahlt, schafft an. Warum hat Olympische Spiele, warum sind die nach Sotschi gegangen, warum sind die nicht nach Salzburg gegangen oder in Verbindung mit Berchtesgadener Land, ja, weil Putin hat die Hälfte da drüben wahrscheinlich bedroht, die dir abstimmen, und die anderen Hälften sind bestochen worden. Also so kriegt man heute große Events. Und da soll noch einer was gegen unseren Kaiser sagen. Der Beckenbauer, der hat dieses Sommermärchen ermöglicht für uns und dann pinkeln die ihn links und rechts an. Für mich total unverständlich. Da ging es um ein paar Millionen, das ist Portokasse bei so einem Event, wo es um Milliarden geht. Und der Kaiser hat die WM geholt nach Deutschland und das war ein Traum für alle. Und ich habe es nicht verstanden, dass man ihm dann hinterher so an den Karren fährt. Das ist nochmal meine persönliche Meinung.
Wann kommt der Punkt, in dem man, wir reden jetzt nochmal vom Sportjournalismus, wann kommt der Punkt, an dem man sagt, jetzt können wir aber nicht mehr sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Also Sie haben jetzt selber gerade Katar angesprochen, die WM dort, ich bin übrigens bei Ihnen, das ist völliger Irrsinn, in der Wüste, in einem Staat von der Größe Hessens eine Fußball-WM bei 40 Grad oder sowas zu machen, aber das nur am Rande. Nur, wo kommt für den Sportjournalisten der Punkt, bei dem er sagen muss, nee, jetzt heiligt der Zweck mal nicht die Mittel? Oder muss man da unterscheiden zwischen Ihrem früheren Job, das muss man sagen, ich bin Live-Reporter, und wenn die ARD sagt, du gehst jetzt nach Katar und moderierst das, dann moderiere ich das, und dem klassischen Sportjournalisten, der vielleicht auch mal Hintergründe aufzudecken hat? Also worauf ich raus will, ist, wo setzt man eine Grenze und sagt, wenn Sie jetzt nach Katar beispielsweise gehen müssten, also ich kommentiere das jetzt für euch hier, aber eigentlich ist es ein völliger Blödsinn, was wir hier machen.
Ja, so ist es. Ich bin Gott sei Dank immer Live-Reporter gewesen, auch nicht bei diesen Events jetzt. Mit Katar wäre für mich nicht in Frage gekommen, weil ich Bundesliga-Reporter bin. Aber ich war nie Grün-Reporter. Grün-Reporter heißt, du machst die bunten Geschichten außen drumherum, wo dieses politische bisschen mit einfließt. Ja, ich war immer Live-Reporter und mein Fokus war immer auf dem, was auf dem Fußballfeld passiert. Diese 90 Minuten bringst du so gut wie möglich rüber, dass der Hörer Bescheid weiß, wo ist der Ball, wie spannend ist das jetzt, was passiert da gerade. Ist ja die Schwierigkeit für einen Hörfunkreporter, du erzählst etwas, in dieser Sekunde passiert schon wieder etwas anderes, ja? Und du musst da ein bisschen jonglieren. Ich bin froh, dass ich nie eigentlich nach Katar geschickt worden wäre oder zum Beispiel nur, ja, oder Olympische Spiele, auch jetzt Tokio, aber da fahren die wenigsten Journalisten, glaube ich, rüber, wird ja alles aus dem Studio hier in Deutschland gemacht.
Muss man dann, ich kann mich erinnern, das ist 1978 während der WM mal irgendein Interview mit dem damaligen Spieler Berti Vogts gegeben hat über die Zustände in Argentinien, und man versuchte dann irgendwie mit dem armen Berti Vogts ein politisches Interview über die Militärjunta in Argentinien zu führen. Der arme Berti hat, sagen wir mal, ein paar Antworten gegeben, die so mittelgut waren. Heute wird es wahrscheinlich gar nicht mehr passieren, weil man einen Spieler gar nicht mehr in so eine Situation bringen würde seitens des DFB. Aber auch da stellt sich mir die Frage, muss ein Sportjournalist einen Spieler, einen aktiven, kann ja auch bei einer anderen Sportart sein, nach solchen Dingen fragen? Oder ist das einfach eine Geschichte, wo man sagt, das ist komplett auf Funktionärsebene, haltet die Aktiven da raus?
Bin ich der Meinung, hat nichts zu suchen. Der Sport wird immer als Bühne hergenommen, natürlich ist ganz klar, aber bitte zu sportlichen Dingen, nicht so drumherum. Es ist einfach so, dass der Fokus ist eigentlich auf dem Fußball, wenn ich Fußballreporter bin, und das sollte es so bleiben. Bei mir war es Gott sei Dank immer der Fall, da bin ich sehr, sehr glücklich, muss ich sagen, wobei sich die Sprache halt bei uns brutal geändert hat, das muss ich auch dazu sagen. Also der Sportjournalismus, der Radio-Hörfunkjournalismus von 1995 und heute, den kannst du nicht mehr vergleichen. Da hat sich ja Brutales getan.
Wieso? Was hat sich da geändert?
Ja, wir reden heute ganz anders. Wir haben heute ein Vokabular, also jetzt nicht von du spielst nicht mehr, du agierst jetzt. Ja, du egalisierst, du spielst nicht jetzt unentschieden, du laborierst, wenn du verletzt bist, ja, du fungierst, also du monierst, wenn du zum Schiedsrichter läufst, du lamentierst, wenn du jammerst. Also das ist so, oder du sprichst von einem Lapsus oder Chancen werden jetzt nicht herausgespielt, Chancen werden ja kreiert. Du hast
ja
jetzt das Momentum.
Ja.
Du hast jetzt da einen Konstrukt hast du hier, du hast die falsche 9 hast du, und du hast, das ist das Allerschlimmste, du hast den VAR, den Video Assistent Referee, den kein Mensch braucht. Ich dachte immer, der Fußball wird gerechter. Nein, der wird langweiliger. Wenn jetzt wieder Zuschauer zugelassen werden, dann steht der da, kurbelt mit dem rechten Zeigefinger an seinem Ohr, was der in Köln gerade sagt. So, dann rennt der in die Review Area. Wenn ich vor 10 Jahren von einer Review Area gesprochen hätte, die hätten dich für verrückt erklärt. Ja, dann schaut sich der das an. So, dann schaut er sich's nochmal an. Dann kommt eine kalibrierte Linie. Was bitte ist eine kalibrierte Linie beim Fußball? Mit dem leben wir heute. Und wir Hörfunkreporter sind die Ärmsten. Die Ärmsten, ich bin jetzt fertig, Gott sei Dank, sage ich, ja, aber meine Kollegen, du hast 1,30 Sendezeit oder eine Minute oder maximal 2 Minuten und dann sollst du auflösen, war es Elfmeter oder keiner oder war es ein Tor oder keines. Der Hörer draußen kriegt nichts mit, weil du musst zurückgeben, weil ins nächste Stadion geschaltet wird und dann ist die Situation nicht. Und nach 5 Minuten kommt dann mal, war Tor in München, ja, war Tor. Also wo bitteschön ist da der Sport? Also das ist für mich, also VAR braucht kein Mensch.
Lassen Sie uns kurz noch mal gerne über den Sprachgebrauch reden, weil das finde ich wirklich interessant. Ich meine, man weiß ja, bei vielen Radiosendern, also auch außerhalb der Sportthematik, gibt es inzwischen so Vokabulare, die nicht vorgeschrieben sind, aber das sind so diese Baukästen, aus denen man sich bedienen kann. Also ich weiß zum Beispiel auch, Wettermoderatoren sagen heute nicht mehr und morgen regnet es, sondern die sagen, nehmen Sie Ihren Regenschirm mit, denn Sie werden ihn brauchen. So, sinngemäß. Haben Sie sich das jemals zu eigen gemacht, dass Sie auf einmal Chancen kreiert haben? Und also zu Ihnen wird es eigentlich nicht passen. Mir wäre es auch nicht aufgefallen, dass Sie jemals gesagt haben, die kreieren da Chancen. Oder habe ich nicht richtig hingehört?
Haben Sie völlig richtig hingehört. Ich bin vom alten Schlag, sage ich mal. Ich spreche ja zu 95% so wie 1995, 2000, also vor gut 20 Jahren. Das ist bei mir einfach so. Ich habe mich da diesem neuen Vokabular auch nur, ja, langsam genähert und ich kann auch mit einer falschen 9 nichts anfangen. Erklär mal einem Hörer, was eine falsche 9 ist, oder die Spieler gehen jetzt in die Box und was man da ja alles so erzählt. Also das ist alles ja weit von mir eigentlich entfernt. Also du hast Rhythmik, du hast Akzentuierung, du hast die Melodie, die Geschwindigkeit, mit dem jonglierst du, aber bitte mit einfachen Worten für heute im Stadion und für den Hörer in den Fußball, von den Sendungen der ARD, da musst du nicht so diese neue Sprache annehmen. Ich habe jetzt fertig, aber ich kann mit dem nicht leben.
Ich habe übrigens, weil wir gerade von solchen Begriffen sprechen, mir ist auch nur aufgefallen, neuerdings haben alle Qualität. Die Spieler haben Qualität und die Mannschaft haben alle Qualität und da kommt immer einer und sagt, wir haben die Qualität, dieses Turnier zu gewinnen. What? Was ist das für ein Blödsinn? Ihr habt die Qualität, das Turnier zu gewinnen. Manchmal denke ich mir, wie sehen Sie es, dass das schon aber auch ein Beleg dafür ist, wie weit sich leider der Fußball von dem entfernt hat, was er mal war, nämlich ein ganz einfach zu durchdringendes Konstrukt. Zwei Mannschaften spielen gegeneinander, nehmen den Ball und spielen gegeneinander. So, und das Spiel kann man dann spannend, schön, lustig, was weiß ich was finden. Aber ich staune dann auch immer, wenn ich mir dann im Fernsehen oder im Radio anhören muss, dass der Spieler XY der klassische Boxstürmer ist. Oder der Stoßstürmer oder sonst irgendwas. Ich verstehe ich alles nicht mehr. Sagt mir doch bitte einfach, was da passiert. Und Sie haben ja auch gerade angesprochen, Sie müssen jetzt als Hörfunkreporter dann teilweise 2-minütige Pausen erzählen, in denen jemand vorm VAR steht oder kalibrierte Linien sich anguckt, die Sie ja alle nicht sehen können. Kann man so einen hochtechnisierten Sport, wie er inzwischen ja einfach geworden ist, überhaupt noch mit einfachen Worten, nämlich nur mit Worten, Sie haben ja die Macht des Bildes nicht, überhaupt noch beschreiben? Also, ich bewundere Sie ja, wenn Sie 2 Minuten beschreiben können, wenn sich da ein Schiedsrichter im Bildschirm anguckt. Wie macht man das?
Ja, der hat dann die gleichen Bilder, die wir auch haben am Monitor. Ist ja auch schön, hat es früher nicht gegeben, als wir 95 loszogen da in die anderen Stadien in Deutschland. Da hast du nicht immer einen Monitor gehabt. Ja, da musstest du da unten genau hinschauen, weil dann ist ja die Sportschau gekommen und dann hat der Kass hat da wieder das ganz anders gesehen, das war ja ganz anders. Also du musst auch als erster Stellung beziehen, das ist als Hörfunkreporter auch nicht so leicht. Also der beim Pay-TV, der schaut sich das 3-mal an und dann sagt er, ja, war Elfmeter oder war kein Elfmeter. Du musst ja sofort Stellung beziehen. Also es ist schon schwierig heute, muss ich sagen, aber es ist leichter insofern, weil du hast ja jetzt einen Monitor und hast dann auch diese Zeitlupe und was der Schiedsrichter in der Review-Area sich anschaut, hast du auch auf dem Bildschirm. Ah, dann kannst du mit dem, die Sprechzeit ist abgelaufen. Der schaut sich das zu lange an und der Hörer draußen kriegt nichts mit. Ist bitter, sage ich schon ganz ehrlich wahr.
Ich habe übrigens, weil Sie gerade noch vom Sprachgebrauch gesprochen haben, festgestellt, dass teilweise diese Unsinnigkeiten aber auch, sagen wir mal, so ganz weit unten im Amateurbereich angekommen sind. Ich habe jetzt unlängst mal ein Interview gelesen mit einem Kreisklassentrainer und der hat dann wirklich referiert über die Qualität, die sie haben, das Wort hat er wirklich gebraucht und über über das Verhalten in der Box. Und er hat also wirklich gesprochen wie ein Bundesliga-Trainer mit diesem ganzen verquasten Zeug, hat aber trotz alledem, man muss es nochmal sagen, Kreisliga B trainiert. Und das fand ich dann irgendwie eine sehr interessante Beobachtung, wie sich dieser Sprachgebrauch auf einmal bis runter in die Amateurligen fortsetzt. Wie nehmen Sie das wahr? Ich meine, Sie haben es ja erzählt vorhin in Trostberg bei der Lokal Zeitung gearbeitet, hat diese Entwicklung, die der Sport in den letzten 20, 30 Jahren durch seine Professionalisierung genommen hat, auch Einflüsse auf den Amateursport? Also ab und zu, ich gehe ja nicht auf irgendwelche Fußballplätze, aber wenn ich mal da vorbeikomme, dann sehe ich inzwischen, die sind alle ausgestattet mit Equipments und mit Sachen und die machen da ihre Taktikbesprechungen in der B-Klasse und denke mir irgendwie, das hat ja eigentlich mit unserem guten alten Amateurfußball nicht mehr viel zu tun. Wie nehmen Sie es wahr?
Ja, absolut, ist genauso richtig, aber hat einen ganz einfachen Grund, warum das so ist. Es hängt mit der Trainerausbildung zusammen. Ich habe auch den Trainer-B-Schein gemacht, ich habe die DFB-Lizenz gehabt, musste dann immer verlängert werden, habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht, aber du wirst ja da auch als Trainer hingeführt oder du wirst so ausgebildet oder du lernst das so. Und die Jungen sind ja heute an ihren Flipcharts und die fahren da rum und das ist alles neu und das begeistert die jungen Spieler und die kommen sich vor wie Bundesligaspieler, spielst aber nur in der B- oder in der C-Klasse. Das ist halt so, aber das ist der Trend. Die Trainerausbildung wird auch immer besser, muss man schon sagen. Und viele junge Spieler machen das auch und ich wird es auch immer befürworten, wenn der Nachwuchs von aktiven, guten Spielern trainiert wird. Das ist das Wichtigste, das A und O für unseren Nachwuchs, der jetzt unter dieser Pandemie am meisten gelitten hat, sage ich jetzt mal, weil ein Jahr, ein gutes Jahr, nicht zum Verein gehen, nicht laufen dürfen, nicht Tore schießen dürfen, das war für unsere Jugendlichen, für die Kinder, sage ich jetzt mal, von 7 bis 15 ganz, ganz bitter.
Herr Kaas, eine Frage bleibt mir jetzt noch zum Abschluss dieser neuen Folge von Satzzeichen. Gibt es irgendeine Chance, dass wir Sie vielleicht noch mal einmal zu einem Comeback-Spiel überreden könnten? Also, mein Tommy Gottschalk moderiert jetzt auch noch einmal, wetten das. So, wenn jetzt noch mal jemand käme und sagt, Herr Kaas, Bayern gegen Real, Halbfinale Champions League, einmal noch mal auf dem Platz, würden Sie es tun oder sagen Sie, nein, das ist jetzt endgültig vorbei?
Ja, das würde ich schon tun, natürlich, das ist ganz klar. Aber es ist beim BR vorbei. Ich bin seit 1.4. offiziell Rentner. Man hat mich gefragt, wie machen wir es? Dann habe ich gesagt, na, ich würde die Saison gerne fertig machen, noch bis zum Sommer. Dann hat Christoph Netzl, mein Chef, gesagt, klar, Kasi, das machen wir. Du darfst ja auch am Schluss ein Wunschspiel aussuchen. Und dann war mein Wunschspiel natürlich Bayern gegen Augsburg, weil viele Verabschiedungen stattgefunden haben. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, weil die Schale halt übergeben wird. Ich habe es letztes Jahr in Wolfsburg gemacht, Wolfsburg-Bayern, und es ist immer schön, wenn die Schale übergeben wird. Das ist halt, ja, für einen Reporter dann immer so ein Highlight dann nochmal. Ich würde das kommentieren, aber ich habe ja genug andere Jobs, die ich noch weitermache. Ich bin Stadionsprecher, weiterhin in der Chiemgauer Arena beim Biathlon, seit 18 Jahren Biathlon-Weltcup. Ich bin Stadionsprecher beim TC Groß-Hesselohe, Tennis-Bundesligist, ambitioniert in München, geht jetzt bald los. Christopher Kaas, mein Sohn, ist dort Sportdirektor. Ich betreue Vereine, ich mache nach wie vor Interviews hier in der Region, ich schreibe noch für die Zeitung, ich habe zwei sportbegeisterte Enkel, die ich begleite, und ich habe eine Lebensgefährtin in Siegsdorf, die bin ich auch gerne da. Also ich habe genug zu tun, muss ich schon wirklich was sagen. Ich habe eigentlich noch lange nicht fertig.
Also, liebe Hörer von Satzzeichen, wenn Sie diese Stimme mal wieder hören wollen, Sie haben jetzt gerade eine beeindruckende Auflistung gehört der Stationen, wo Sie diese Stimme immer noch hören können. Und vielleicht haben wir alle Glück und es kommt nochmal ein großer, großer Fußballabend und die Kollegen beim BR sagen, das kann eigentlich nur der Karl-Heinz Kaas moderieren, der heute bei uns in dieser neuen Ausgabe von Satzzeichen zu Gast war. Karl-Heinz Kaas, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke.